Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Ich war ganz schön baff, was unsere Gesprächspartnerinnen schon für Entscheidungen treffen mussten, welche Verantwortung sie übernehmen mussten. Und das, als sie noch wahnsinnig jung waren, ja eigentlich viel zu jung waren. Julika zum Beispiel. Mit 7 Jahren musste sie schon ihrer Mutter helfen, die an Multiple Sklerose erkrankt war. Und später musste sie sogar ihre Mutter pflegen.
Sie konnte sich nicht mehr so gut bewegen. Und das war halt diese Hauptangst für mich. Wenn sie jetzt fällt, was machst du denn dann?
Was macht das also mit Menschen, wenn sie zu früh so viel Verantwortung übernehmen müssen? Darüber sprechen wir in diesem Podcast mit Julika und mit Lena Zimmermann. Lena wurde nämlich mit 18 Jahren vor die Entscheidung gestellt, weiter ihre Bankkauffrau-Lehre verfolgen oder den Bauernhof des Vaters übernehmen. Denn Lenas Vater stirbt, als sie 18 Jahre alt ist. Das Schicksal des Hofs, der Mitarbeiter, der Tiere und der Familie steht da auf dem Spiel. Und Lena ist die älteste von 4 Geschwistern und die Entscheidung liegt dann bei ihr. Chefin mit 18 Jahren werden, ja oder nein? Lena, wie schwer oder leicht ist dir diese Entscheidung gefallen?
Also ich muss sagen, es war eine sehr schwere Entscheidung, weil es einfach die ganze Situation drumherum schon sehr schwierig war. Man einfach überhaupt nicht wusste, oder ich auch überhaupt nicht wusste, ob das alles funktioniert, ob ich das alles schaffen kann, weil ich ja meine Ausbildung noch gar nicht beendet hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich aber dann zusammen mit den ganzen Leuten, die bei uns auch gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, dafür entschieden, dass ich es weitermache. Und bin auch sehr froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Habe natürlich da einige Hürden in der Zeit gehabt. Aber da lernt man, sage ich mal, trotzdem relativ viel draus. Und genau, also für mich war es definitiv der richtige Weg. Auch wenn es wegen mir auch nicht so schnell gehen hätte müssen.
Das kann ich mir vorstellen. Was ist denn überhaupt der Plan, dass du vielleicht dann doch irgendwann mal später den Hof übernehmen könntest? Also stand das zur Debatte irgendwann mal?
Ja, also es war schon zur Debatte gestanden. Ich habe als Kind schon immer, sage ich mal, seit ich eigentlich, ja, früher bin ich im Stall dabei gewesen, da war ich eher das Stallkind, da habe ich total, war ich total gerne draußen. Dann war ich eher in der im Laden tätig und habe halt damit geholfen. Und es war eigentlich immer schon so mein Wunsch irgendwie, dass ich das übernehme. Ich bin dann, wo ich älter geworden bin, nicht mehr so gerne in den Stall gegangen. War wahrscheinlich Pubertät geschuldet. Mittlerweile mache ich es wieder sehr gern, weil es einfach ein super Ausgleich ist. Man hat ja ganz viel den ganzen Tag mit Leuten zu tun. Ganz viele wollen was von einem wissen. Man muss managen, man muss koordinieren, man muss eigentlich präsent sein. Und im Laden pflegt dich halt keiner. Da kann man einfach seine Arbeit machen. Man hat seine Ruhe, sage ich jetzt mal. Und kann auch über Dinge nochmal nachdenken oder Sachen nochmal, ja. Ist einfach halt eine Ruhe draußen, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau.
Du warst ja wirklich sehr, sehr jung, als das zur Entscheidung stand. 18 Jahre alt.
Mhm, genau.
Wie haben da eigentlich die anderen Landwirte aus der Region auf dich reagiert oder eben auch die Mitarbeiter?
Genau, also klar, es war natürlich, ich hatte bei weitem nicht ein Wissen wie ein ausgebildeter Landwirt, noch eine Metzgerei-Fachverkäuferin. Ich habe mir das alles probiert irgendwie anzueignen, habe dann ja zum Glück meinen jetzt Mann, damals Freund kennengelernt, der sich relativ schnell dafür entschieden hat, mit mir das zusammen zu machen. Es war halt schon schwierig, weil die Metzger, die bei uns angestellt waren zum Beispiel, die kannten mich halt, da war ich noch sehr klein. Und jetzt bin ich auf einmal die Chefin von dem Ganzen. Und eine Chefin zu sein, ist ja schön und gut, aber man muss ja dann auch irgendwo ein bisschen Grundahnung mit an den Tag legen können. Und das hatte ich halt zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, nicht so, also halt relativ gering einfach nur. Respekt war schon vorhanden, aber es ist halt oft so abgeredet worden, du hast eh keine Ahnung so.
Also es war dann wirklich so, ach, das ist doch die kleine Lena.
Mhm, genau,
ja,
so,
die macht war am Anfang schon,
also ich sage jetzt mal, das erste Jahr auf alle Fälle sehr schwierig. Da habe ich sehr stark damit zu kämpfen gehabt. Man ist eh schon verunsichert irgendwo. Und dann passieren halt nur so gewisse Dinge, wo halt dann einen nur mehr, sag ich mal, verunsichern oder halt einfach zweifeln lassen, sage ich jetzt mal.
Ich frage mich auch wirklich, wie du dieses Jahr durchstanden hast. Ne? 18 Jahre bist eigentlich mitten irgendwie in der Lehre drin, dann stirbt dein Vater, du übernimmst den Hof. Wenn du jetzt zurückdenkst, wie hast du dieses Jahr durchstanden?
Weiß ich nicht. Ich habe in dem Jahr, glaube ich, mehr funktioniert als irgendwas anderes. Also von Leben kann man auf jeden Fall nicht sprechen, sage ich jetzt mal. Also es war halt einfach, man hat halt irgendwie alles gemacht und ich habe das auch alles gemacht. Ich habe das Ganze mit meinem Papa dadurch sehr stark verdrängt oder probiert zu verdrängen, sage ich mal, was im Nachhinein definitiv nicht richtig war. Ich war halt immer, ja, irgendwo eine starke Person, die halt irgendwie nichts an sich rankommen hat lassen. Und das hat sich aber dann, also wo dieses Jahr rum war oder, sage ich mal, eher so 1,5, 2 Jahre, hat sich das dann sehr stark verändert, weil da ist dann sind die Emotionen irgendwann einmal rauskommen. Beziehungsweise man hat dann irgendwann mal, oder ich habe dann selber mal festgestellt, es kann für mich nicht so weiterlaufen, weil es ist nicht immer alles super und alles klasse, weil die Tatsachen sprechen halt auch anders, einfach eine andere Sprache.
Oh, was hast du dann gemacht? Hast du dann irgendjemanden angebrüllt? Hast du Urlaub genommen? Wie hast du
Nee,
deine Emotionen rausgelassen?
ich habe einfach angefangen drüber zu reden. Schon mal der erste Punkt. Ich habe zu meinen Freunden auch manchmal gesagt, hey, heute ist man nicht nach Feiern gehen, sondern wenn ihr Lust habt, ich bräuchte jemanden, der mir zuhört, aber ich möchte jetzt einfach mal machen oder vor allem auch nicht machen, was alle anderen immer wollen. Ich habe immer zu einem Ja und Amen gesagt, weil ich halt einfach mal gedacht habe, mein Gott, warum soll ich jetzt einen Streit anfangen, wenn es mir eh schon reicht, sage ich jetzt mal. Und habe dann halt oft meine ganzen Bedürfnisse zurückgesteckt, aber irgendwann habe ich dann einfach mal meine Meinung auch zu dem Ganzen gesagt oder habe auch einfach mal nach außen hin mal auch Nein gesagt. Also nicht immer nur, ja, gar kein Problem, machen wir alles, geht klar, wenn sie so abend um 21 Uhr abholen wollen, auch gar kein Thema und am besten nur Sonntag in der Früh um 6. Und das habe ich halt irgendwann einmal für mich selber beschlossen, dass das nicht mehr funktioniert. Ich kann nicht immer für alle anderen parat stehen und ich selber habe nichts davon. Also muss das halt dann im Endeffekt nur machen.
Also du wolltest, dass alle ringsherum glücklich sind und
Genau, irgendwie war das so, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe oder was mich dazu bewogen hat. Ich schaffe natürlich auch von meinen Schwestern. Ich war 18, meine kleinsten Schwestern waren 13, das sind Zwillinge. Das ist natürlich nochmal, sag ich mal, nochmal eine Etage unten oder weiter unten. Man ist halt einfach in einem Alter, wo man, ja, man braucht halt einfach irgendwie Eltern. Meine Mama war in ihrer Trauer Vollgas, also sie hat eigentlich nichts mehr um sich herum gesehen. Und dann war halt nur die große Schwester da, die halt irgendwie probiert hat, alles aufzufangen. Hat aber halt nicht immer funktioniert.
Also hast du die Familie aufgefangen, hast das Unternehmen aufgefangen und du hast
Ja, ich
schon
habe es zumindest
gesagt,
probiert.
klingt schon so, als hätte das ein bisschen funktioniert. Und du sagst, dein Freund, jetzt Ehemann, hat dich da unterstützt. Hast du denn noch andersher irgendwie Unterstützung bekommen, damit du das eben mit dem Hof geregelt bekommst?
Ja, natürlich. Also am Anfang haben wir auch einen Betriebshelfer gehabt. Das ist ein sehr guter Freund von uns. Der war bei uns halt auch auf dem Hof immer ganz viel da, auch schon bei meinem Papa. Und die haben sich auch total gut verstanden. Der ist 5 Jahre älter als ich und der hat dann wirklich 1,5 Jahre Betriebshilfe bei unserem Hof mitgemacht, weil ich selber tatsächlich sagen muss, also landwirtschaftsmäßig, also ich bin natürlich früh abend mit im Stall dabei, ich helfe auch mal Gruppern oder sonst irgendwas, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der das jetzt in der Landwirtschaft organisiert und managt. Das macht wirklich alles mein Mann. Und da haben wir halt große Unterstützung am Anfang auch von Landwirten innerorts bekommen, die uns da dann geholfen haben, weil ich einfach in der Grundmaterie viel zu wenig Ahnung hatte und mein Mann auch nicht, weil er eigentlich Elektroniker für Betriebstechnik ist und kein Landwirt. Wir sind also quasi beide Quereinsteiger.
Und wo siehst du deine Stärken jetzt?
Also ich weiß definitiv, was für mich mittlerweile wichtig ist und bin dadurch auch stärker geworden, sage ich jetzt mal. Und so richtig stärken, ja, ich weiß nicht, ich bin leider kein Selbstdarsteller, das werde ich nie werden. Aber ich sag mal, ich glaube, ich bin schon, was das anbelangt, ein sehr, ja, umgänglicher Mensch. Mit mir kann man immer reden und das zählt, glaube ich, schon auch zu einer Stärke dazu.
Welche Aufgaben übernimmst du dann im Betrieb?
Also das ganze Büroarbeit ist mein Part, sei es jetzt Metzgerei und Landwirtschaft von beiden Betrieben, dann eben halt meine Stalltätigkeiten und Metzgerei. Also von Ausliefern, Bestellungen herrichten, Salate machen, produzieren, Gläser kleben, alles was dazu gehört, da kümmere ich mich drum. Und aktuell bauen wir nun einen Stall und dann ist halt Abend nur, sind nur die Hilfstätigkeiten für mich angesagt. Streichen und irgendwelche Sachen heben oder sonst irgendwas.
Du bist ja schon ins kalte Wasser geworfen worden. Und so einen Hof zu managen, hört man, das hat sehr viele Aufgaben. Würdest du sagen, dass du das einfach dann entschieden hast und du machst das jetzt und probierst dich einfach aus? Hatte das für dich auch Vorteile, dass du sozusagen ja im Machen auch lernst und probierst und vielleicht auch mal Fehler machst?
Ja, definitiv hat das Vorteile gehabt. Ich habe vielleicht auch andere Dinge gemacht, was jetzt einer, der das vielleicht schon immer, also der schon immer eine Metzgerei hat oder immer eine Landwirtschaft hat, wird sich vielleicht solche Schritte nicht trauen, beziehungsweise wird sie nicht machen, weil er einfach schon so in seinem Trotz, sag ich mal, drin ist, gar nicht böse gemeint und gar nichts Neues ausprobiert. Und wir haben schon ziemlich viele neue Sachen ausprobiert. Wir haben zum Beispiel einen 24-Stunden-Automaten bei uns aufgestellt, was natürlich in Bayern total cool ist, weil wir natürlich nicht ewig offen haben, also die Läden haben nur bis um 8 offen, Sonntag gar nicht da. Sowas haben wir gemacht, dann haben wir einen Online-Shop aufgemacht, wo wir Pakete auch verschicken. Wir waren da, sage ich mal, bei uns in der Region, jetzt will ich nicht sagen Vorreiter, aber wir haben relativ früh mit solchen Sachen angefangen. Und ich denke mal, es wird jetzt einer, der halt das schon immer macht oder halt vielleicht auch ein bisschen älter ist als wir, nicht gleich sagen, hey, da mache ich jetzt mit oder die Sache mit Facebook oder über solche Medien auch werben. Genau.
Das heißt, wie würdest du sagen, wie läuft's heute im Beruf?
Also für uns läuft es gerade momentan sehr gut.
Würdest du denn jetzt irgendwas anders machen, als du in der Anfangszeit gemacht hast?
Also richtige Fehlentscheidungen, muss ich sagen, habe ich tatsächlich nicht getroffen, wo ich sage, okay, ich hätte es den Betrieb damit ruinieren können oder sonst irgendwas. Aber es gibt natürlich kleinere Entscheidungen, wo du vielleicht im Nachhinein denkst, das hätte jetzt auch ja früher oder später Zeit gehabt oder das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht gemacht und vielleicht hätte ich davor irgendwas anders erst in was anderes investieren sollen. Aber ich glaube, das geht jedem so. Ich glaube, keiner hat in seinem Leben jede Entscheidung perfekt getroffen. Egal, ob er jetzt von 0 auf 100 irgendeinen Betrieb führen muss, kann, darf oder ob er einfach im ganz normalen Berufsleben tätig ist. Und das ist ja auch menschlich, sage ich mal. Man ist ja einfach kein Mensch, ist halt einfach nicht immer perfekt und soll auch nicht sein.
Jetzt ist es ja eigentlich so, dass wir jetzt nicht den Beruf, den wir von Anfang an gewählt haben, dass wir den für immer machen. Glaubst du, dass du vielleicht irgendwann nochmal was anderes machst oder bleibst du in dem Hof?
Ich bleibe in dem Hof. Also bin ich mir ganz sicher eigentlich. Also außer es sollte sich jetzt irgendwas Gravierendes, Brutales ändern, aber so jetzt würde ich den Hof nie aufgeben.
Das hört man ja inzwischen selten, dass jemand Lust hat, bis zur Rente denselben Beruf auszuüben. Ich finde es schön. Lena Zimmermann ist Landwirtin, jetzt 24 Jahre alt und leitet schon seit 6 Jahren einen Bauernhof, weil sie vor der Wahl stand. Familienbetrieb aufgeben oder selbst führen. Und sie hat sich dann für die Verantwortung entschieden.
Deutschlandfunk Nova.
Wir schieben das gerne ja mal weg. Irgendwann, vielleicht so mit 40 oder 50, müssen wir vielleicht mal unsere Eltern pflegen. Und Julika Stich ist heute Mitte 30 und konnte diese Gedanken eben nicht wegschieben, denn die Pflege ihrer Mutter, die gehörte für Julika seit ihrem 7. Lebensjahr zum Alltag dazu, denn ihre Mutter hatte Multiple Sklerose. Julika, du warst 7 Jahre alt, als du angefangen hast, deiner Mutter zu helfen. Da ist man ja eigentlich in der 2. Klasse, lernt Schreiben und Rechnen. An was erinnerst du dich denn von dieser Zeit?
Ich habe so kleine Tätigkeiten übernommen, dass ich sie von einem Rollstuhl auf den anderen gesetzt habe. Aber das war für mich schon eine Riesenverantwortung. Ich hatte immer so ein Angstgefühl dabei, dass ich eigentlich nicht richtig Kind sein durfte.
Ja, vor allen Dingen, also gerade wenn ich sowas höre, von einem Rollstuhl auf den anderen oder auf dem Stuhl. Mit 7 Jahren ist man ja sehr klein und hat nicht so viel Kraft. Das heißt, es war auch für dich körperlich sehr anstrengend?
Ja, also sie hat sich von einem auf einen anderen Rollstuhl gesetzt und ich war da halt dabei. Aber ich hatte halt diese Verantwortung. Ne? Sie konnte sich nicht mehr so gut bewegen und das war halt diese Hauptangst für mich. Wenn sie jetzt fällt, was machst du denn dann?
Das heißt,
dieses Emotionale eher.
Das heißt, ja. Du hattest immer Angst, dass irgendwas passiert und was ging dann so in deinem Kopf durch?
Ja, so eine Riesenangst. Was mache ich, wenn sie fällt? Ne, das war so mit 7 Jahren so einfach zu viel für mich. Ne. Später dann, als ich mit 10 größere Tätigkeiten übernommen habe, dann natürlich auch ja, diese Sorge, so dieses Schamgefühl halt auch bei der Intimpflege. Ne.
Das heißt, was hast du alles mit 10 Jahren schon gemacht? Du hast sie gewaschen?
Gewindelt, ja. Also die Windeln gewechselt, wir hatten so ein Hebegerät, da habe ich aufgepasst. Oder ich habe sie quasi runtergefahren, aber ich habe halt dann auch die Verantwortung gehabt, dass sie nicht fällt.
Warum hast du diese Pflege übernommen als eigentlich Schulkind? Warum war da niemand anderes da? Dein Vater oder Großeltern oder andere Geschwister oder Tanten, Onkel oder eben ein Pflegedienst? Wieso war da niemand?
Also mein Vater war ja da, ne? Also er ist arbeiten gegangen, aber man kann ja nicht daraus schließen, dass er gar nicht da war, nur... wir mussten uns diese Pflege irgendwie teilen und das war so in diesem familiären Konstrukt. Von außen haben wir, ich glaube, da war ich 17 oder eher, ich muss jetzt zurückdenken, 16 war ich, als ein Pflegedienst ins Haus kam. Also sonst haben wir versucht, das irgendwie alleine zu wuppen.
Also ja. Es war auch gewählt, dass ihr als Familie versucht, euch um genau, die Mutter zu kümmern.
Genau, meine Oma noch, meine Cousine, die kam regelmäßig. Also wir haben das irgendwie alles versucht, in diesem Familienkonstrukt irgendwie, ja, schon irgendwie zu deckeln, ne? Zu gucken, dass es irgendwie funktioniert.
Heute als Erwachsene würdest du die Entscheidung nochmal so wählen? Ich meine, es war vielleicht nicht deine Entscheidung?
Nee. Ja, ich kann jedem nur raten, sich Hilfe zu holen. Also das ist natürlich erstmal so ein Schritt nach außen zu gehen, ne? Und zu sagen, ich brauche Hilfe, aber wenn ich selbst verantwortlich wäre, oder ich war ja, aber wenn ich erwachsen wäre, ich würde es nicht so machen, nein.
Weil ich frage mich auch, wie war dann überhaupt deine Kindheit? Weil es war sicherlich immer im Alltag mit inbegriffen, dass du dich eben um deine Mutter mit kümmern musst. Mhm. Eigentlich, seit du in der Schule warst, war auch klar, wenn du von der Schule kommst, musst du dich dann wahrscheinlich um deine Mutter kümmern, wenn dein Vater nicht da war. Konntest du da irgendwann überhaupt noch Kind sein?
Ja, also ich hatte schon Momente, klar, aber auch sehr viele schöne, verrückte Momente. Aber immer auch so die Sorge, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Freundin spielen war, so diese Sorge, oh, ich muss jetzt nach Hause wieder und muss meiner Mutter helfen. Und ja, und auch dann oft mal Schulfreunde, die das vielleicht nicht verstanden haben, die mich auch ja, manchmal auch aufziehen wollte, macht man ja mal so, ne? Und das war für mich wahnsinnig belastend, ne?
Das heißt, du konntest auch gar keine Hobbys verfolgen, konntest dich vielleicht auch nicht so häufig dann doch mit Freunden treffen, weil du immer das Gefühl hattest, ich muss nach Hause?
Genau, ja. Das mache ich heute eher so, dass ich gucke, was macht mir Spaß, ne?
Wenn du jetzt so zurückdenkst, wie hat dich diese Zeit geprägt? Was glaubst du, wenn du das mal analysierst für dich?
Ja, ja, ich bin dankbar über die Zeit. Also hört sich jetzt doof an, aber ich bin trotzdem dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil das macht mich aus. Natürlich muss ich aber auch ganz klar sagen, ja, ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich das auch verarbeite und dass ich jetzt noch Therapie mache, jetzt noch brauche, um das alles einzusortieren. Also das hat mich schon sehr, sehr geprägt.
Wann hast du angefangen mit der Therapie?
Ich war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie stationär, da war ich 16.
Also war das ungefähr die Zeit, als du für dich mal Hilfe gesucht hast, hat die Familie dann auch entschieden, wir holen uns Hilfe ins Haus für die Pflege.
Genau.
Ich frage mich auch, eine Mutter ist ja eigentlich eine Person, die sollte beschützen und erziehen und da sein. Hat dir deine Mutter irgendwie mal das Gefühl gegeben, dass sie ein schlechtes Gewissen hat oder sich schuldig fühlt für ihre Krankheit, für die sie ja nichts kann?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, unbewusst habe ich das gespürt. Das Problem war halt auch, dass ich sehr oft ein schlechtes Gewissen hatte, ne? Dass ich nicht genug mache und nicht genug helfe und ja.
Du sagst, du hast mit 16 dann auch eine Therapie gemacht. Das heißt, wie hat sich das bei dir geäußert, die Probleme, die du dann bei dir festgestellt hast?
Ja, also das mit 16, das war so, da war dieser Punkt, dass ich gesagt habe, es geht gar nicht mehr, ne? Später nachher in der Therapie, als ich nochmal eine Therapie gemacht habe oder jetzt auch mache, ist eher so dieses Gefühl, was macht das mit mir, ne? Was hat diese frühe Pflegeverantwortung mit meinem Selbstbild gemacht, kann ich auch quasi sagen, ne? Oder wo habe ich noch, ja, Defizite hört sich immer doof an, aber was kann ich nachholen, ja. Ja.
Also wie gestaltet sich dein Alltag vielleicht schwierig? Weiß ich nicht, hast du wirklich immer Angst, dass irgendwie anderen Leuten was passiert?
Das geht schon besser. Ich hatte das aktuell, witzigerweise wohne ich jetzt neben dem Krankenhaus und ich höre immer die Sirene. Das wäre für mich vor 2, 3 Jahren noch unvorstellbar gewesen. Also so diese Sorge ständig, wenn ich diese Sirene gehört habe, Mensch, es ist irgendwas, ne? Das ist viel, viel besser. Also ich bin, natürlich habe ich immer noch Sorge, aber so diese Hauptpanik, das ist nicht mehr da, Gott sei Dank. Ja.
Also du hattest richtig Panik?
Genau, richtig Panik, ja.
Auch so richtige Panikattacken mit schwer atmen, zittern oder?
Ja, und dieses Gedankenkreisen, was kann passieren, ne? Und also als Kind dann auch noch so, so dieses, was ist jetzt, wenn meinem Papa noch was passiert?
Also auch Verlustangst höre ich da so ein bisschen?
Und das war als Kind ganz, ganz schlimm. Also heute ist es viel, viel besser. Ja, ich weiß, wo es herkommt. Da bin ich sehr dankbar drüber, dass ich das aufarbeiten darf. Dass ich mich auch einsortieren darf. Ich werde nicht gern irgendwie in eine Schublade gesteckt. Aber als ich gehört habe, es gibt junge Pflegende, es gibt Young Carers, da, das war doch eine Erleichterung für mich.
Du hast ja auch eine Initiative gegründet.
Genau.
Für eben junge Pfleger. Warum hast du das gemacht?
Genau, ich wollte wissen, was ist mit mir los? Und mich hat es auch beeindruckt, einfach dieses Beispiel in England, dass man da an Schulen geht, dass man aufklärt über junge Pflegende, dass es also Freizeitcamps gibt für junge Pflegende. Das gibt es ja alles bei uns noch nicht so.
Also du hast irgendwann dir mal Hilfe gesucht oder dich informiert, ob jemand genauso eine Erfahrung hatte, so ein Schicksal hatte wie du und hast es in England gefunden.
Genau, genau. Das waren so die ersten Ansätze. Das war auch das, wo ich gesagt habe, ich möchte anfangen aufzuklären. Ich habe dann geguckt, was kann ich gut, und ich habe dann einfach gedacht, Mensch, dann mach doch einfach mal, hört sich jetzt doof an, aber dann mach doch einfach mal eine Webseite und guck, wohin das führt. Ne? Und da war einfach nicht so dieser Gedanke, oh, das muss jetzt irgendwie. Für mich war das einfach erstmal am Anfang, das aufzuarbeiten. Und ja, das war ganz wichtig.
Was machst du mit dieser Initiative? Was macht ihr da?
Wir netzwerken sehr viel. Gerade jetzt 2020 ist unser Fokus, mehr an Schulen zu gehen, öffentlich aufzuklären. Wir schreiben Artikel, wir geben Interviews. Einfach um zu gucken, wir gehen ja heute davon aus, dass 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse ihre kranken Eltern pflegen. Und ja, das wollen wir halt öffentlich machen, damit gute Hilfsangebote geschaffen werden.
Und wie hilft dir das, dass du da Leute kennenlernst, die genau das Gleiche durchgemacht haben?
Ja, das ist eine sehr prägende Erfahrung. Da bin ich sehr, sehr dankbar über diese letzten 3 Jahre, die Leute kennenzulernen. Wir reden nicht nur über diese Zeit, wir lachen. Wir sind wie eine kleine Familie und das ist schön.
Julika Stich war das im Gespräch. Sie hat bereits als Kind ihre Mutter gepflegt, sich sehr verantwortlich für sie gefühlt und konnte da selten einfach nur Kind sein. Und sie hat dann in Deutschland eine Initiative gegründet für junge Pflegende, um eben auch mit anderen in Kontakt zu kommen, um zu helfen. Young Helping Hands heißt sie, und wer Unterstützung braucht, der kann sich da gerne hinwenden. Young Helping Hands.
Deutschlandfunk Nova.
An der Uni Bielefeld wird untersucht, welche Auswirkungen das auf die Studenten haben kann, wenn sie jemanden pflegen. Die Untersuchung leitet die Professorin Katharina Gröning. Sie hat mit vielen Studierenden gesprochen, die ihre Eltern pflegen, und kann sich vor allem an eine Geschichte ziemlich gut erinnern.
Also ich habe immer noch sehr eindrücklich in Erinnerung die Schilderung einer Lehramtsstudentin, die ihren Vater gepflegt hat, der durch eine schlimme Diagnose sehr plötzlich aus dem Leben gerissen wurde und die Prognose hatte, dass er wohl binnen eines Jahres versterben würde. Und das sah dann so aus, dass die Studentin dann tatsächlich zurück ins Elternhaus gezogen ist, also von Köln dann in die Nähe von Bielefeld gezogen ist und dort dann tagtäglich der Mutter bei der Pflege zur Seite gestanden hat und darüber auch ermöglicht hat, dass die Mutter weiterhin erwerbstätig sein konnte.
Die Studentin, mit der Katharina Gröning gesprochen hat, hat dann sogar überlegt, ihr Studium komplett abzubrechen, um dann eben stattdessen eine Ausbildung machen zu können, weil die Pflege der eigenen Eltern krassen Druck aufbaut und auch sonst ziemlich viele Probleme mit sich bringt.
Materielle Probleme gibt es natürlich, weil durch die Zeit, die die Studenten in die Pflege investieren, ist es dann immer so, dass die Studiendauer sich verzögert. Ja, also die sind fleißig, die sind engagiert, die kennen auch den Wert des Studiums. Aber im Prinzip ist die Gefahr eines schleichenden Prozesses des Abgehängtwerdens aus dem Studium. Das hat auch damit zu tun, dass die Studenten eben in dieser Weise nicht am universitären Leben teilnehmen können. Ja, sie haben wenig Zeit für studentische Arbeitsgruppen, sie haben gar keine Zeit für Auslandssemester oder für Praktika, die jetzt vielleicht interessant sind, aber weiter weg liegen. Das können sie alles nicht machen, sondern sie müssen immer gucken, ist das ortsnah, kriege ich das in den Pflege- und Uni-Alltag integriert, also ein Seminar, ein Praktikum, eine Exkursion, schaffe ich das, kann ich daran teilnehmen oder schaffe ich das eben nicht. Das heißt, sie verzichten eigentlich auf die Dimension, die ein Studium auch bereichern.
Ja, und offizielle Unterstützung vom Staat oder den Hochschulen, die gibt es für solche Fälle bisher eher nicht, und das liegt wohl auch daran, dass das Problem noch nicht so richtig wahrgenommen wird.
Weder wird es im BAföG-Recht anerkannt, noch in irgendeiner Weise, obwohl die Universitäten ja sagen, sie seien familienfreundlich, aber der Familienbegriff reicht dann eben immer nur in Richtung Kinder und nie in Richtung ältere Generationen.
Studierende mit Kind bekommen also deutlich mehr Hilfe von der Uni, und auch beim BAföG gibt es mehr als Studierende, die ihre Eltern pflegen. Und neben diesen finanziellen und zeitlichen Problemen, mit denen die Studierenden kämpfen, ist die eigene Familie zu pflegen oder die eigenen Eltern zu pflegen natürlich auch eine starke psychische Belastung.
Es handelt sich bei der Pflege immer um Sterblichkeit und die sind ja noch junge Menschen, ja, die in der Postadoleszenz sind und häufig zum ersten Mal auf eine sehr krasse und dramatische Weise mit Sterblichkeit konfrontiert werden. Das ist, wenn die Eltern sterben müssen durch Krebs oder andere schwere Erkrankungen, nochmal ganz anders und viel traumatischer, als wenn die Großeltern sterben. Aber auch da ist es zum ersten Mal so, dass Sterblichkeit, Abschied nehmen, Lebensende in einer Lebensphase eben jetzt sehr wichtig wird, die eben noch sehr früh ist. Und so, und dafür hat die Universität auch keinen Platz. Das ist nichts, was man an der Universität irgendwie in der Kultur kennt oder weiß oder was irgendwie eine Resonanz erzeugen würde.
Ja, und trotz dieser schlechten Voraussetzungen und dieser Last ist es vielen Studierenden wichtig, ihre Eltern selbst zu pflegen. Auch das hat die Studie von Katharina Gröning ergeben. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von dieser Hingabe, die beide gezeigt haben, Lena und Julika. Und was wir vielleicht auch daraus lernen, vor so einem Schicksalsschlag und so einer Wendung im Leben, vor der ist keiner gewahrt. Und wenn es passiert, dann unbedingt um Hilfe fragen. Das war der Ab21-Podcast. Mein Name ist Theresa Nehm. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.